Hallo und herzlich willkommen zum 610. NMAC Podcast. Heute mit Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Alex. Schön, dass ich auch mal wieder dabei bin. Und ja, diesmal beschäftigen wir uns dann mit älteren Spielen eigentlich.
Ja, mit älteren Spielen. Wir haben mal wieder ein Retro-Roundup, den sechsten insgesamt. Und dieser steht unter dem Thema GameCube-Spiele auf Nintendo Switch 2, wird genauer gesagt der erste Teil dieser thematischen Zuordnung sein. Wir planen da jetzt regelmäßig über GameCube-Spiele zu sprechen, die neu im Nintendo Switch Online-Service drin sind dann. Könnte sein, dass wir das auch mit anderen Systemen des Nintendo Switch Online-Service noch machen. Natürlich werden wir im Zuge des Retro-Roundups auch über Spiele sprechen, die nicht innerhalb dieses Service bisher erhältlich sind oder auf andere Weise. Also der Retro-Roundup bleibt auch normal als Retro-Roundup so erhalten. Aber im Zuge des Retro-Roundups reden wir halt jetzt auch über die GameCube-Spiele, die auf den Nintendo Switch 2 erscheinen. Mhm. Und da wollen wir dann auch, ja, sagen wir mal, wir nehmen halt wie üblich drei Spiele rein und wir fangen damit an, dass wir über die drei Spiele sprechen, die wir auch als erstes in dem Nintendo Switch Online Abo auf der Switch 2 bekommen haben. Das bedeutet, wir werden heute über F-Zero GX, Soul Calibur 2 und The Legend of Zelda The Wind Waker sprechen.
Also jetzt zum heutigen Zeitpunkt sind ja, glaube ich, 5 Spiele erschienen, ne?
Ganz genau. Es sind zusätzlich noch Mario
Strikers.
Smash
Football, okay.
Ja, so hieß es auf dem GameCube. Ah, okay. Strikers war die Wii-Version.
Ach, das ist die Wii-Version. Okay, da kennen wir überhaupt nicht. Ja. Oh, sorry.
Und Chibi Robo.
Genau.
Das ist das Neueste.
Mhm.
Angekündigt sind noch mehr. Kann man ja dazu auch mal schon erwähnen.
Mhm.
Nintendo hat ja eine Grafik mit 10 Spielen gezeigt, von denen wir jetzt halt bisher 5 haben.
Mhm.
5 weitere werden also mindestens noch kommen. Ich gehe natürlich davon aus, wir alle gehen davon aus, denke ich, dass da noch deutlich mehr kommen werden.
Mhm.
Mal abwarten. Bisher hat Nintendo tatsächlich monatlich ein GameCube-Spiel veröffentlicht.
Mhm.
Mal abgesehen davon, dass zum Release halt direkt 3 kam.
Mhm.
Genau. Ja. Ich denke, damit haben wir genug zur Einleitung gesagt, oder?
Ja, definitiv. Also, genau. Können wir direkt direkt zu den Spielen übergehen.
Machen wir dann. Und wir fangen mit F-Zero GX an, das 2003 erstmals erschienen ist. Genauer gesagt am 25. Juli 2003 in Japan und am 31. Oktober 2003 in Europa. Gab auch eine Arcade-Version des Spiels, die ebenfalls 2003 erschienen ist. Die hieß allerdings F-Zero AX und war ein bisschen anders geortet, aber es ist halt das Geschwisterspiel, wie auch immer. Und das hatte halt oft so eine Kabine mit Servomotoren und Lenkrad und so weiter und so fort. Das hat man ein bisschen anders gespielt, da hat man so eine Kammer drin gesessen, auf dem richtigen Fahrersitz, mit Pedalen und, also, ob du das schon mal gesehen hast, das F-Zero GX.
Ich hab das gesehen, ja. Ich hab die, also diese Kabinen habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen, ja, definitiv.
Also, ich habe sie nur als Fotos gesehen, ich habe
selber
nie gespielt.
Also selber in Real Life habe ich es auch nicht gesehen, nur auf Fotos, genau.
Ja, offiziell ist das ganze Ding auch nur in Japan und USA, also in Nordamerika erschienen. Witzig finde ich, dass das technisches System, also dieses Arcade System Board, das da genutzt wurde, Triforce heißt.
Ja, stimmt.
Ja.
Mhm.
Aber
Entwickler war ja Sega eigentlich, ne?
Ja, yeah, Sega hat F-Zero GX und F-Zero AX entwickelt. Mhm. Ich meine jetzt dieses Arcade Board.
Ach so.
Auf dem AX. Das Triforce Arcade Board, darauf wollte ich hinaus ganz kurz.
Mhm.
Das ist nämlich basierend auf GameCube-Technologie. Die haben im Grunde Arcade-Automaten basierend auf GameCube-Technologie gebaut.
Mhm. Ja, es ist genauso wie das Naomi-Board ja mit der Dreamcast-Architektur
ganz genau
zusammenhängt.
Das war das Naomi-1-Board, weil es gab ja auch noch ein Naomi-2-Board,
genau.
Eine Erweiterung
davon. Ja, 1 auf jeden Fall, ja.
Ja, genau.
Deshalb war es ja auch einfach, dann so Out of the Dead oder die ganzen Arcade-Spiele von Sega dann direkt auf den Dreamcast zu portieren.
Ganz genau. Man muss halt sagen, dass das Triforce-Board nicht nur von Sega und Nintendo entwickelt wurde. Namco war daran auch beteiligt.
Ah ja, Namco auch,
Die haben es zu dritt. Es gab allerdings, soweit ich weiß, nur 5 Spiele.
Mhm.
F-Zero AX, die beiden Mario Arcade GP-Dinger,
mhm.
Virtua Striker 4 und Avalon no Kagi.
Ja, okay, das sagt mir gar nichts. Mhm.
Wann ist das? Ja, genau, 5, genau. Ah, okay. Avalon no Kagi ist so ein Spiel, glaube ich, war das irgendwie sowas? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay. Ich hatte mich mal ein bisschen mit beschäftigt.
Ah ja, okay.
F-Zero AX Arcade-Automaten-Ding und was gab's denn von Nintendo als Arcade-Automaten-Kooperation mit Sega und Namco war es ja damals vor allem. Ja. Und da habe ich das dann halt gesehen gehabt und rausgefunden gehabt.
Ah, ist ein bisschen, das ist wohl so ein bisschen Kartenspiel auch, unter anderem.
Ja, genau, irgendwie sowas war es. Ich hab's nicht mehr so ganz im Kopf. Also ist, glaube ich, auch nur in Japan erschienen.
Also. Genau, also Board Game und Combat Trading Card Game ist das.
Mhm. Ja. Aber gut, genug des Ausflugs. Wir wollen über F-Zero GX sprechen, also die GameCube-Version des ganzen Spiels, die ja damals also so ein ganz großes Ding waren, weil Nintendo und Sega arbeiten zusammen für ein F-Zero-Spiel, für eine Nintendo-Marke. Das Studio hinter F-Zero GX hieß damals Amusement Vision.
Mhm. Heute ist das Ryoga Gotoku-Studio, ne?
Ganz genau.
Mhm. Ja. Also die
Yakuza-Macher. Die hatten damals unter dem Namen vor allem Super Monkey Ball und F-Zero GX veröffentlicht.
Mhm.
Die haben noch mehr natürlich veröffentlicht. Auch Virtua Fight, Virtua Striker war es.
Striker,
Fighter nicht. Daytona USA 2001. Planetary, das müsste auch von denen gewesen sein in der Arcade.
Ah ja, okay.
Meine ich. Mhm. Ja. Irgendein Shining Force hatten die auch entwickelt. Ich glaube für ein GBA irgendeins.
Ah, das Advance wahrscheinlich dann, ne?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin der Shining Force-Reihe nicht ganz so drin. Mhm. Ich weiß nur, dass irgendein Spiel, ich glaube, es war ein Remake
von das ist dann das Remake von dem ersten gab es, Shining Force Advance. Das war dann das.
Das hatten sie auf alle Fälle entwickelt und die haben halt damals auch F-Zero GX entwickelt. Und ja, was ist F-Zero GX? Es ist halt, der Name sagt ja, das ist ein F-Zero-Spiel.
Also ein futuristisches Rennspiel, kann man sagen. Wenn man das F-Zero noch nicht kennen sollte, was ich aber, glaube ich, hier von Leuten, die den Podcast hören, wo ich da nicht ausgehe.
Nee, gehe ich auch nicht von aus. Ja. Es war halt ein Future Racer oder wie man die heutzutage nennt. Es ist ein bisschen schwierig, bei F-Zero zu sagen, wie viel der Teil das war, weil es ja diese Sonderteile auch immer zwischendurch gab. Mhm. Diese BS F-Zero Grand Prix, was ja für diese Erweiterung vom Super Nintendo war, was ja an sich keine eigenständige Spiele waren.
Mhm.
Dann gab es F-Zero X fürs N64. Das war das zweite F-Zero. Dann gab es Maximum Velocity für den GBA und dann GX. Also GX ist der vierte Teil.
Okay, der vierte.
Aber nicht der letzte. Wie oft ich immer wieder mal lese, es ist nicht das letzte F-Zero-Spiel.
Was gab es denn danach noch?
Es gab sehr zeitgleich, also ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar, also es ist mit wenigen Monaten Verspätung immer, also 2003 auch in Japan, bei uns dann 2004 F-Zero GP Legend für den Game Boy Advance.
Ah, okay. Mhm.
Und dann ausschließlich in Japan gab es ebenfalls nochmal für den GBA 2004 F-Zero Climax.
Okay.
Aber es hat es nie außerhalb Japans
gegeben. Leider. Und dann war Schluss bis heute.
Dann war Schluss bis F-Zero 99.
Mhm.
Wenn man das zählen will. Ja. Ja, aber ich denke, der legendärste Teil, der Titel, der von den meisten als das beste F-Zero genannt wird, ist F-Zero GX. Würde ich jetzt mal behaupten. Da jetzt einfach mal die Frage an dich, hast du F-Zero GX denn schon mal vor der Veröffentlichung auf Switch 2 gespielt gehabt?
Tatsächlich noch nicht. Ich habe es über die Switch 2, also über den Service, das erste Mal tatsächlich gespielt. Hab's auch nie besessen und deshalb war das eigentlich von den ersten drei verfügbaren GameCube-Spielen das einzig Neue für mich tatsächlich in dem Service, sozusagen. Mhm.
Ich hab's schon mal gespielt gehabt, selbst nie besessen, muss ich sagen.
Ah, okay. Mhm.
Ich hatte es mir ausgeliehen, ich meine sogar aus der Videothek damals.
Ach ja, das ging damals, ja klar, das ging damals.
Ja, es gab's bei uns.
Ja,
noch.
Ja.
Es gab's sogar eine ganze Weile noch.
Ja, ja.
Ich glaube, die letzten Spiele, die ich ausgeliehen habe, müssten Wii-Spiele gewesen
sein. Ach, tatsächlich, so war, nee, das war bei uns nicht so hier, das war eher, bis Saturn, PlayStation ging's bei mir, PlayStation 1, ja.
Ne, ich habe noch sehr lange auch Spiele ausleihen können.
Mhm.
Aber auf jeden Fall habe ich es damals gespielt, aber nicht sehr viel, weil ich muss ehrlich sagen, und das hat sich bei mir jetzt nochmal bestätigt, ich weiß, es ist ein sehr gutes Spiel. Mhm. Kann ich nichts gegen sagen.
Mhm.
Würde ich auch nie. Ich verstehe auch den Wunsch nach einem neuen F-Zero. Aber F-Zero GX ist genauso wie F-Zero X auf dem N64 nicht mein Spiel.
Verstehe. Das hat man manchmal, ne? Das ist da, wenn ja, ne, es das gibt.
Es war nie meins. Ich habe dem natürlich jetzt wieder eine sehr ausführliche Chance auf der Switch 2 gegeben, viel gespielt. Ich finde das alles immer noch sehr cool und wie das grafisch ist, wie das läuft, wie schnell, was für ein höchstes Geschwindigkeitsgefühl aufkommt. Ich meine, es ist ja auch ein Riesenumfang, was man da an Fahrzeugen hat. Ja, um es mal kurz zu erklären, wir fahren natürlich wieder Rennen in diesem futuristischen Setting. Das Besondere ist jetzt halt, dass wir ja nicht nur die vier Fahrer haben, die man vom ersten Teil kennt. Also, wer waren das nochmal? Weißt du das aus dem Kopf?
Aus dem allerersten F-Zero.
Ja, das waren Captain Falcon, Samurai Gotō.
Genau.
Die anderen beiden kriege ich gerade nicht mehr zusammen vom Namen her. Ja. Ist ja auch nicht so wichtig. Es gibt diesmal halt deutlich mehr Fahrer.
Jede Menge tatsächlich.
Was?
Jede Menge tatsächlich.
Ja, ja, genau. Und ich weiß nicht mehr, wie viele es in F-Zero X waren, muss ich ganz ehrlich sagen. Da waren es, glaube ich, auch schon mehr, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber der Umfang von dem Spiel ist gar keine Frage riesig. Ich meine, du kannst ja auch customizen. Also du kannst dein Fahrzeug anpassen, Detail in der Garage, Teile kaufen und so weiter. Also da kann man ja echt einiges mitmachen mit diesem Spiel. Man kann Embleme erstellen, die man dann auf seinen Gleiter draufpappen darf und so weiter und so fort. Es gibt einen Story-Modus, der, finde ich, jetzt nicht so schlecht ist. Die Story ist halt sehr trashig, was ich aber lustig finde. Und der Story hat mich ehrlich gesagt gestört. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, der Story-Modus, jetzt schon.
Nee, noch nicht gespielt, tatsächlich. Ich habe nur noch ein paar Rennen gefahren.
Es gibt sehr schöne Zwischensequenzen in dieser 3D-Optik. Die sind wirklich gut umgesetzt. Ich sag mal, nicht so gut in englische Sprachausgabe, die aus heutiger Sicht, aber dadurch umso
charmanter.
Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber witziger,
okay,
amüsanter.
Verstehe, ja.
Ja, was mich ein bisschen stört, ist, du kannst den Prolog anschauen und das erste Kapitel. Das erste Kapitel ist halt wirklich eine Zwischensequenz und dann ein erstes Rennen als Captain Falcon im Simulator. Da musst du wirklich nur das Rennen beenden, in 60 Sekunden hast du dafür. Und alle Kapseln, 25 auf der Strecke, einsammeln in 3 Runden, musst du es schaffen. Danach kriegst du auch 15 Credits. Um aber das zweite Kapitel spielen zu können, das dann mit Samurai Gotō oder Gotō, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ist, muss man im In-Game-Shop das zweite Kapitel kaufen. Das ist ja an sich in Ordnung. Dafür brauchst du allerdings diese Credits. Du kriegst 15 für den Abschluss des ersten Kapitels. Das Kapitel kostet aber 20. Das heißt, du musst dir auf andere Weise, in anderen Modi, jetzt erst einmal das Geld erspielen, um das zu bekommen. Ich denke mal, das geht
das
am besten
komisch, ja,
im Grand Prix-Modus, den du halt in 3 Schwierigkeitsgraden spielen darfst, Novize, Standard und Experte. Allerdings ist das Spiel, gerade bei den späteren Grand Prix, schon auf Novize teilweise echt knackig. Muss ich halt so sagen. Zumindest ging das mir so. Also ich finde, und das ist auch einer der Hauptkritikpunkte von damals noch, dass das Spiel teilweise einfach viel zu schwer ist. Ich habe es vorher nochmal gespielt als Vorbereitung im Podcast. Hat es ja zu Release schon nochmal gespielt von der Switch 2 und jetzt nochmal schnell so ein paar Rennen gefahren. Und es ist schon ziemlich hart. Du fällst von der Strecke einmal, weil, was weiß ich, du bei einer Sprungschanze halt nicht mehr auf der Strecke danach landest. Muss das ganze Rennen von vorne starten. Du wirst zerstört, ganze Rennen von vorne starten. Selbst wenn du in der letzten Runde bist.
Okay, das ist schon hart, das stimmt.
Ja, ich habe es selten in einem Rennspiel erlebt, dass ich so schnell durch die Plätze gereicht werde wie in diesem Spiel. Ein einziger Rempler, und das muss nicht mehr einer von dir verursachter sein, sondern ein Gegner kommt von hinten angefangen und fährt dich an. Du wirst also angerempelt. Kann dazu führen, dass du mal eben von Platz 5 auf Platz 23 von 25 fällst.
Ja, und da gibt's ja jetzt nicht sowas wie jetzt bei Mario Kart oder so, dass du da nicht schnell wieder nach vorne arbeiten kannst, ne?
Ja, es geht, aber schwer. Also ich muss echt sagen, also wenn in dem Spiel, wenn du nicht alle Geschwindigkeitsplattformen erwischst, dein Turbo nicht gut einsetzt. Der Turbo ist ja gleich seine Lebensenergie, weswegen du da auch noch aufpassen musst. Und den kannst du im Normalfall auch erst nach der zweiten Runde einsetzen. Wenn du das nicht alles perfekt hast, die Kurven gut nimmst, dass das meiner Meinung nach sehr, sehr schwere Driften hinbekommst oder das Abwehren der Gegner mit deiner Drehattacke. Wenn du das nicht alles perfekt beherrschst, hast du in den späteren Grand Prix sowieso keine Chance. Und ich finde schon, dass die ersten Grand Prix die als Erste abzuschließen, die Rennen. Also dafür, dass du auf, wenn man auf Novize im allerersten Grand Prix spielt und es dann nicht schafft, auch nur ansatzweise Platz 1 zu erreichen. Also,
finde ich,
da muss man schon Frustresistenz hoch 100 haben, damit man da nicht schnell aufgibt.
Ja, das habe ich tatsächlich auch gemerkt, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Ich habe einfach dann mal so ein paar Rennen bin ich da einfach gefahren und da habe ich auch schon gemerkt, dass uiuiui, also die Gegner, das zieht ordentlich an, also ohne dass ich da jetzt irgendwie, ich dachte nur, bin ich so schlecht oder keine Ahnung.
Ne? Nee, das war schon im Original, dass das ein Kritikpunkt an dem Spiel war, dass der Schwierigkeitsgrad einfach ziemlich, also nicht ohne ist, sage ich mal, der ist schon ziemlich heftig, um genauer zu sein.
Quasi, und dann kannst du die Story auch dann nur dann weiterspielen, wenn du halt ja Glück hast und dann die Rennen gewinnst oder wie.
Ja, ich wie gesagt, ich weiß nicht mehr 100%, wie du die Credits verdienen kannst, also dafür benutzte Währung. Es kann sein, weil du kannst ja Rennen, egal auf welchem Platz du ein Rennen abschließt, du kommst ja trotzdem in die nächste Runde, solange du nicht zerstört wirst.
Okay, verstehe.
Also du kannst den kompletten Grand Prix spielen und du kannst rein theoretisch eine Strecke als 16. beenden, die nächste als 2. und dann wieder, dann von mir ist eine Strecke als 25. Das alles beeinflusst deine Gesamtbewertung. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich habe jetzt heute keinen kompletten Grand Prix gespielt, da hat mir die Zeit gefehlt. Deswegen weiß ich es gerade nicht mehr aus dem Kopf, ob du schon auf einem niedrigeren Platz als der Top 3 auch vielleicht Belohnungen bekommst. Trotzdem ist es natürlich deutlich schwieriger. Und wenn du die Story halt einfach nur spielen willst, dieses Hindernis dazu einzubauen, finde ich halt bei sowas immer nervig.
Das stimmt.
Und ich habe halt einfach keine Lust, mich da, ja, so hatte ich schon auch damals nicht so sehr reinzufuchsen und das, die Strecken auswendig zu lernen, die Steuerung komplett zu verändern, mir den richtigen Rennen, das Fahrzeug zusammen zu schrauben oder halt auch noch die Charaktere, weil jeder Charakter hat ja auch andere Sachen, die haben andere Fahrzeuge, die nutzen. Mhm. Zum Teil muss man die auch erst freischalten. Ich glaube, dafür braucht man auch diese Credits, für die man das Kapitel freischaltet. Mhm. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich meine, die nutzt man dafür auch. Und da muss ich halt echt sagen, das hat immer mir den Spielspaß genommen. Wie gesagt, ich sag trotzdem, es ist ein verdammt guter Future Racer, einer der besten, die es gab bisher. Es hat zu Recht die hohen Wertungen und den guten Ruf. Und jeder, der sich da reinfuchsen will und der sowas mag und der auch kein Problem mit diesem Schwierigkeitsgrad hat, wird damit, glaube ich, wirklich viel Spaß haben.
Das kann ich mir vorstellen. Also so vom Umfang her und so und von den und auch von der Grafik her ist es ja schon wirklich sehr gut. Ne? Deshalb auf jeden Fall.
Und es unterstützt sogar 16-Byte-Bild-Modus. Den muss man nur in Option 1 aktivieren, glaube ich. Ich glaube, der ist nicht grundauf aktiviert. Den hat er auf dem Gamecube auch gehabt und das ist nicht so wie bei anderen Spielen. Einige andere Gamecube-Spiele haben den auch unterstützt, haben das Bild dann aber leicht gestreckt, um den zu erreichen.
Ja.
Das Spiel fügt wirklich links und rechts einfach mehr Bild hinzu.
Ah, okay. Ja.
Also das ist ein echter 16:9. Du hast wirklich einfach links und rechts mehr Bild dann. Ohne, dass es jetzt irgendwie gestreckt wird. Und das finde ich halt schon sehr, sehr cool.
Das ist wirklich
cool. Das mag ich.
Das ist wirklich gut.
Ja. Und, nee, also wie gesagt, es ist ein sehr gutes Spiel. Wer diese Art Rennspiele mag, wird da ein Ding finden. Also da kann man wirklich, wirklich viel Zeit drin rein.
Glaube ich.
Ja.
Glaube ich.
Ich würde sagen, ähnlich ist es bei unserem zweiten Spiel, so Calibur 2.
Ja.
Kann man, glaube ich, auch einige
Zeit rein. Oh Gott, ja.
Interessanterweise das zweite Spiel, über das wir heute sprechen, das auf Arcade, also auch Arcade-Hallen-mäßig
richtig,
da
genau.
existiert. Und das basiert übrigens auf diesem Naomi-Board, die Arcade-Version.
Genau, die wurde ja von Namco auch, glaube ich, dann mit benutzt. Und ja, also Soul Calibur 2, also das habe ich wirklich, wirklich hunderte Stunden gespielt. Also den ersten Teil auf dem Dreamcast ja auch schon. Ich glaube, da war ich dann nachher, als ich immer mit Freunden zusammengespielt habe, waren wir nachher so auf 250 Stunden oder sowas. Und der zweite Teil jetzt auch fast. Der kam vielleicht nicht ganz mehr so dran, aber so 180 Stunden dürfen es schon gewesen sein damals. Also mein Nightmare und meine Song Mina, die waren im Freundeskreis gefürchtet. Genau.
Ja. Wir sollten vielleicht mal kurz sagen, was das überhaupt für ein Spiel ist.
Genau, also es ist ein Fighting-Game. Ne?
Genau.
Also, und quasi der dritte Teil der Reihe, weil der erste Teil Soul Edge, der wird dann komischerweise nicht mitgerechnet, sondern das ist dann, das war Soul Edge, dann kam Soul Calibur und dann zu Calibur 2, 3, 4, 5 und 6. So, ne, also.
Ja, und die ganzen Ableger.
Und die Ableger, genau, ganz genau.
Aber sie haben sich dann ab dem zweiten Teil auf diesen Namen Soul Calibur eingeschossen. Ich weiß nicht mehr, es gab, glaube ich, einen Grund, warum sie Soul Edge abgelegt
ja,
haben.
Ja, also ich glaube, Soul Edge, hieß auch Soul Blade, glaube ich. Das hatte wahrscheinlich wieder irgendein Patentgrund oder so, könnte ich mir vorstellen.
Kann sehr, sehr, sehr gut sein. Ich weiß es gerade nicht mehr, was da der Grund
war. Weiß ich jetzt auch nicht, nee.
Den Namen haben sie im Spiel immer noch drin, das Schwert, und das geht, dieses böse Schwert, das da immer eine Rolle spielt in den Spielen, heißt weiterhin Soul Edge und ist weiterhin drinnen.
Genau. Und Soul Calibur ist quasi das zweite, das gute Pendant dazu.
Genau.
Ne?
Genau. Soul Calibur 2 hat auch das angefangen, was die Reihe dann gerne weiter fortgesetzt hat, auf jedem System, auf dem es veröffentlicht wurde, einen Bonuscharakter. Ich weiß gar nicht, ob es vom dritten Teil auch gab, aber im dritten hatten sie das nicht drin.
Nee, ich glaube, der dritte Teil, der war ja auch wirklich nur für die PS2, glaube ich, oder war der auch für die Xbox? Ich bin mir jetzt gerade
nur PS2 in Arcade gewesen, der ist später noch für Arcade veröffentlicht, hast recht, ja.
Und dann im vierten, also da muss man noch sagen, da fing es dann auch mit den komischen Guest-Charakteren dann irgendwie an.
Naja, sie haben im Zweier mit den Gastcharakteren angefangen.
Genau, im Zweier haben sie angefangen,
und
genau.
Das war ja auch eigentlich ganz lustig.
Definitiv. Also, da hatte ja jede Konsole hatte ja einen eigenen Gastcharakter.
Genau, wir hatten Heihachi Mishima aus Tekken auf der PlayStation 2.
Mhm.
Wir hatten Spawn.
Genau,
von Todd McFarlane aus den Comics auf der Xbox, weil die Xbox nichts anderes hatte.
Richtig.
Was ja auch nicht schlimm war, meiner Meinung nach.
Nö.
Und wir hatten Link auf dem GameCube, ist in der Version jetzt auch drin.
Mhm.
Ich kann dir übrigens den Grund sagen, warum sie bei der Xbox-Version Spawn eingebaut haben.
Ah, okay, erzähl.
Kennst du den Charakter Necrit, der in dem Spiel
ist? Ja, genau, der ist auch von Todd McFarlane designed.
Und das ist halt, der ist für dieses Spiel speziell entworfen worden.
Ah, okay, deshalb. Da hatten
das ist ein neuer für dieses Spiel erschaffener Charakter. Und wenn Seth MacFarlane, Todd McFarlane meine ich, schon dran beteiligt ist, warum soll man nicht dann einfach...
Eben, dann haben sie dann direkt gesagt, okay, dann machen wir den Spawn als Bonuscharakter dann da rein.
Ja.
Genau.
Genau. Und es gab noch eine andere Planung ursprünglich.
Ach,
und zwar sollte Heihachi anfangs gar nicht im Spiel sein.
Ah, okay, wer sollte es denn sonst sein stattdessen?
Cloud aus Final Fantasy.
Ach so, okay. Ach, tatsächlich?
Der Deal ist kurz vor knapp gescheitert und deswegen haben sie dann Heihachi hin.
Das ist aber schade irgendwie. Also ich meine, Heihachi ist ein cooler Bösewicht und so, aber Cloud wäre eigentlich noch cooler gewesen. Weil der kam ja auch in den Square-eigenen Ehrgeiz, kam der ja auch vor. Ich glaube, Ehrgeiz war es, glaube ich. Ja, genau.
In der HD-Version des Spiels übrigens, die 2013 für die PS3 und Xbox 360 umgesetzt wurde, basiert übrigens auf der PS2-Version.
Mhm.
Da waren beide drin, Spawn und Heihachi dann in den Versionen für PS3 und Xbox.
Ah ja, okay, ja gut, der Link war dann aufgrund, klar, das war dann logisch. Das
genau, Link war nicht drin. Da gab es halt auch für Nintendo-Konsole, gab es halt keine HD-Version damals, logischerweise.
Mhm.
Wobei, sie hätten es auf der Wii U veröffentlichen können, haben sie aber nicht. Dafür haben wir jetzt die Originalversion.
Richtig.
Fighting Game, haben wir ja schon gesagt.
Mhm. Mit Waffen, muss man dazu sagen.
Mit Waffen, genau, das ist das Besondere bei der Soul Calibur-Reihe. Dass die Charaktere alle Waffen nutzen. Schwerter, riesige Äxt, was weiß ich.
Genau. Also jeder Charakter hat seine eigene Waffe sozusagen.
Mhm.
Und klar, kennt man auch, gibt auch andere mittlerweile, es gibt ja auch Samurai Showdown oder hier Guilty Gear ist ja auch mit Waffen, aber Soul Calibur ist so, ja, keine Ahnung, also das ist so für mich das Waffen-Fighting-Game irgendwie für mich.
Mhm. Ist es auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das erste war. Ich könnte mir vorstellen, es vorher schon was gab, das mir jetzt gerade nicht bewusst
ist. Ja, es gab ja noch von Capcom das Star Gladiator, da weiß ich jetzt nicht, ob das später oder...
Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher.
Nee, das weiß ich
nicht. Aber auf alle Fälle ist es das wohl bekannteste dieser Art mit Waffen über lange Zeit gewesen.
Definitiv, ja. Das war ja auch schon auf dem Dreamcast, war das so die absolute Grafikbombe, so, ne? Also es war so, 99 war das für mich so, boah, so besser geht's nicht, so, ne? So besser kann eine Grafik gar nicht sein.
Du meinst den ersten Teil jetzt.
Ne, beim ersten Soul Calibur, ne? Und Soul Calibur 2 hat das eigentlich auch konstant fortgesetzt. Also die Grafik und die Animationen waren immer absolut top. Ne? Und was ich ganz besonders bei Soul Calibur auch gut finde, ist, die Serie hat einen sehr, sehr, sehr umfangreichen Singleplayer-Modus. Das schätze ich immer bei Fighting Games. Und genauso wie Mortal Kombat oder Tekken hat ja auch immer sehr, 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 sehr umfangreiche Singleplayer-Sachen zum Spielen. Ist dann erst Street Fighter ja erst ab Teil 6 so. Und deshalb hatte ich ja. mir, deshalb war Street Fighter bei mir immer so ein bisschen unter ferner Liefen, weil ich immer viel auch alleine die Fighting Games gespielt habe und dann halt immer damit dann auch immer gerne dann so in so einem Singleplayer hunderte Stunden verbringen konnte da und Dinge sammeln konnte. Das fand ich immer cool. Ich meine auch gerade der, jetzt auch bei Soul Calibur 2 gibt es ja diesen Waffenmeister-Modus, wo man quasi so ein Mini-Rollenspiel, wo es dann verschiedene Aufgaben immer zu lösen, gibt Erfahrungspunkte, man kann Waffen sammeln, also jeder Charakter hat dann von seiner Waffenart dann noch so, ich glaube, 11 verschiedene, glaube ich, insgesamt mit den Standardwaffen, die er am Anfang hat, also die Standardwaffe plus 10 weitere, die man finden kann. Und ja, das war halt immer sehr, sehr spaßig, fand ich. Ne?
Ja.
Also es gab dann
muss ich auch sagen, also ich hab's damals im Original leider nie so ausführlich gespielt. Hab's jetzt aber nochmal ausführlicher nachgeholt. Ich hab's damals schon gespielt, aber nicht so ausführlich. Muss sagen, es ist die ganze Reihe. Ich habe alle, die meisten Teile, nicht alle, aber die meisten habe ich irgendwann mal angespielt. Oder zumindest eine Weile gespielt. Aber nie so 100% ausführlich. Also ich mag Soul Calibur, aber ich vom Freien von der Zeit, die ich mit verbracht habe, würde ich sagen, ist Street Fighter zum Beispiel was ich wesentlich intensiver gespielt habe früher.
Also Soul Calibur ist bei mir, glaube ich, also die ersten beiden auf jeden Fall definitiv hunderte Stunden. Bei den danach nahm das aber auch ein bisschen ab. So, also ich glaube, den sechsten habe ich zwar auch gespielt, aber den habe ich wirklich, glaube ich, am wenigsten gespielt von allen tatsächlich.
Ja. Ne? Wir sollten vielleicht noch ein bisschen über das Spiel reden. Also es ist, wie gesagt, ein Fighting-Game mit Waffen, allerdings wie Tekken. Das heißt, in der 3D-Arena, man kann auch in die Tiefe laufen.
Genau, es gibt diesen 8-Way-Run, der ist ziemlich wichtig.
Genau.
Also man kann einfach wirklich komplett in die Tiefe laufen, ohne jetzt wie bei Tekken irgendwie so einen Move oder so zu machen. Sondern man kann einfach wirklich in die Tiefe frei sich laufen und den Gegner behaken. Und ja, ich spiele im 18. Jahrhundert die Serie und deshalb sind da auch sehr, also aus unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Kämpfer dabei. Wir haben den Mitsurugi als Samurai, wir haben Taki, ist ein Ninja, wir haben natürlich Killik als Stockkämpfer, wir haben die Engländerin, die Ivy, die hat so ein Kettenschwert, oder wir haben Asteros, ist so eine Art Golem, der hat eine riesige Axt, ne? Und genau, was kann man noch sagen? Maxi, der Elvis-Imitator, quasi aus Ryukyu, also ist Okinawa, er hat Nunchakus und genau, also mit den Nightmare, ist ein deutscher Charakter, Siegfried eigentlich, der von dem bösen Soul Edge besessen wurde und dann, genau, ist der deutsche Charakter und ja, also wir haben sehr viele verschiedene, sehr, sehr unterschiedliche Charaktere dabei und sehr unterschiedliche Waffenstile auch, also das ist eigentlich für jeden was dabei.
Ja, ne? Ganz genau. Und mal ganz kurz nochmal, also Modi-mäßig. Wir haben ja den Waffenmeister-Modus schon erwähnt. Wir haben natürlich auch noch die ganzen Standard-Modus. Wir haben Arcade-Modus, wir haben Duell-Modus, wir haben Zeitangriff-Modus, Überlebenskampf, Teamkampf, Team-Duell, Training.
Genau.
Also die ganzen Standard-Sachen. Man kann auch Sachen freischalten, das sind also Bonus-Modi, in denen man die Waffen, die man in diesem Waffenmeister-Modus freigeschaltet hat, ebenfalls nutzen
Richtig,
kann.
Richtig, genau.
Genau, das gibt's auch noch. Und es gibt halt dann noch dieses Museum, in dem man Charakterprofile sich anschauen kann. Videos, die man schon gesehen hat und sowas. Ja, das sind so die Sachen, die es in dem Spiel dann gibt. Also ziemlich Standard Fighting Game.
Genau. Aber man sollte noch sagen, dass man diese zusätzlichen Waffen nur in diesem anderen Modus benutzen kann. Das liegt daran, dass die unterschiedlich stark sind. Das liegt auch an der Balance. Ja. Die haben auch unterschiedliche Fähigkeiten teilweise, die anderen Waffen, damit da halt diese Balanceunterschiede nicht sind, kann man die halt in dem normalen Standardmodus dann nicht nutzen. Ne?
Ganz normal. Macht halt auch Sinn.
Genau.
Es gab natürlich auch neue Charaktere, die dazu kamen. Es gab rückkehrende Charaktere.
Genau.
Kennt man ja alles.
Genau.
So wie es halt ist. Sie haben ja schon erwähnt, der neue Charakter Necrid.
Necrid ist neu. Hier Raphael ist neu.
Cassandra ist neu. Talim ist neu.
Genau.
Und Yunzung ist neu.
Genau.
Ja.
Genau.
Außerdem, was wir vielleicht noch gar nicht erwähnt haben, wir haben jetzt gesagt, Soul Edge ist das böse Schwert, aber es gibt ja auch noch Soul Calibur, das Schwert.
Genau.
Haben wir es vergessen, das heilige Schwert.
Genau.
Da finde ich sehr interessant, der Spieletitel, obwohl der auch mit großem C oder zumindest so stilisiertem großen C geschrieben wird, wird in einem Wort geschrieben und normalerweise dann auch in Kleinbuchstaben, also das C ebenfalls klein.
Richtig, das stimmt.
Viele schreiben Soul Calibur aber in zwei Wörtern oder mit einem großen C und zusammengeschrieben. Der Witz ist, das Schwert Soul Calibur, das im Spiel vorkommt, ist tatsächlich aus zwei Wörtern geschrieben, Soul Calibur, getrennte Wörter.
Ja.
Da wussten sie vielleicht nicht so ganz, was sie wollen.
Keine Ahnung. Das könnte sein, ja. Das könnte sein.
Ich fand es so sehr interessant. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht eine Übersetzung aus dem Japanischen irgendwas ist, was sie dann am Ende einfach nur beibehalten haben. Aber ich fand, das finde ich halt immer, fand ich in der Reihe schon immer amüsant.
Das stimmt. Und es gab natürlich diese sehr, sehr prominente Falschübersetzung Soul Calibur, haben es manche übersetzt.
Ja.
Gab es immer mal wieder.
Ja.
Aber es ist natürlich Excalibur, Soul Calibur, deshalb, ne? Sollte man das darauf beziehen, genau.
Ja. Was ich noch am Ende, bevor wir zum nächsten Spiel gehen, erwähnen will, man kann in diesem Spiel auch den Waffenmeister-Modus mit Link spielen. Also man kann hier wirklich alle Modi mit Link spielen, wenn man darauf Bock hat.
Ja, genau. Genau.
Der ist auch von Anfang an freigeschaltet und das finde ich schon sehr cool. Also man kann von Anfang an direkt mit Link loslegen und ich sage auch, ich spiele jetzt mit Link. Zwei Kostüme hat jeder Charakter?
Ich glaube, manche haben sogar Link drei. Manche haben so, glaube ich, sogar drei.
Kann gut sein. Ich weiß nicht, weil es im Kopf halt, dass definitiv jeder zwei hat.
Mhm.
Link hat halt den grünen und roten Link. Kann sein, dass er vielleicht noch ein weiteres Kostüm hat.
Genau. Andere haben auch richtig andere Kostüme, aber bei Link macht das Sinn halt, ne, dass der einfach seine Rüstung quasi dann hat, seine Tunika.
Ja, genau.
Ne?
Andere haben da eine andere Frisur.
Genau.
Ein komplett anderes Outfit tragen. Also jetzt zum Beispiel Mitsurugi, der trägt im Standardkostüm so eine Samurai-Rüstung. In seinem zweiten Kostüm ist er oberkörperfrei weitgehend. Seine Haare sind auch deutlich anders getragen.
Genau. Und man sollte doch wie hier sagen, aus Tekken ist er Yoshimitsu auch immer dabei. Diesmal als quasi Samurai, Holzpuppen-Samurai, ne, nicht als Cyborg. Und der sieht auch immer in jedem Spiel anders aus. Und
genau.
Wir haben natürlich Voldo. Den sollten wir vielleicht nochmal erwähnen, als der wahrscheinlich abgefahrenste Charakter.
Ja.
Der ist nämlich blind, taub und stumm und kriecht so ein bisschen über die Erde wie so eine, ja, wie eine Spinne teilweise. Der hat diese, so Katars hat er als Waffe, ne, diese indischen Dolche. Genau, also der so ein bisschen Bondage-mäßig, der sieht auch immer sehr interessant aus in seinen unterschiedlichen Kostümen, finde ich.
Ja, das stimmt. In dem einen Kostüm trägt er so eine Maske, im anderen hat er einfach nur Verbände, das gesamte Gesicht in Verbände gehüllt.
Genau, ganz genau zum Beispiel. Ja, ganz genau.
Ja.
Und, ja, also wirklich sehr interessante Charaktere und dieser Waffenmeistermodus, da muss man dazu sagen, da gibt's ja auch Dungeons, die man spielen kann, wo es dann in jedem Raum quasi einen Kampf gibt und dann unterschiedliche Wege, da gibt's Räume, die haben Fallen und dann zum Beispiel, dass man dann auch irgendwie mit weniger Lebensenergie anfängt oder es gibt Wind, der einen versucht, über den Rand Ring-Out zu verursachen und so weiter. Also sehr abwechslungsreich das Ganze, das kann man wirklich auch alleine sehr lange spielen, tatsächlich, finde ich.
Ja. Ein bisschen schade finde ich, dass das große, tolle Action-Adventure-Spin-Off Soul Calibur Legends
Oh Gott.
Auf der Wii
ja.
So ein absolut, sagen wir mal, bescheidenes Spiel geworden ist.
Ja, das stimmt.
Weil das Ganze drumherum um Soul Calibur, die ganze Geschichte, die Geschichte der Charaktere,
ja,
würde sich so anbieten für ein Action-Adventure-
richtig
oder Action-Rollenspiel.
Auf jeden Fall, definitiv.
Deswegen fand ich damals auch die Ideen, so eins zu veröffentlichen, so gut, aber leider war es halt ein absoluter Flop.
Ja, schade.
Muss man leider
ja
sagen.
Wirklich.
Also das Ding war halt einfach schlecht.
Nee, das fand ich auch sehr, sehr schade, weil da hätte ich mir auch sehr viel mehr von versprochen. Gerade weil ich das anbiete, weil ja auch die späteren Teile teilweise noch ausführliche Rollenspielmodi haben tatsächlich. Ne?
Genau, und das deswegen, also da mal ein Spin-off, dass dann diese Geschichte von mir aus die Anfänge der Geschichte sogar nochmal irgendwie aufdröseln mit einem Charakter oder zweien. Mhm. Also da könnte man echt viel draus machen.
Mhm.
Aber gut, wir wollen gar nicht zu sehr abweifen, wir wollen darüber reden. Was wir vielleicht noch sagen könnten, ist, wie das Spiel auf dem Switch 2 läuft. Also ich würde sagen, es läuft sehr gut auf der
sehr
Switch
gut,
2.
Sehr gut, ja, sieht doch sehr klar aus, finde ich.
Genau, gilt übrigens auch für F-Zero GX, muss man dazu sagen.
Ja.
Es spielt sich auch sehr gut. Ich weiß nicht, ob du jetzt mit Switch 2 Controller, also mit was für Controller du gespielt hast?
Ja, mit dem Pro habe ich gespielt, genau. Und dann
aber von der Switch 2 den Pro Controller.
Ja, genau, Switch 2 Pro, genau, mit dem neuen und im Handheld-Modus habe ich gespielt.
Okay, gut. Ich auch mit beidem und ich habe zusätzlich noch den GameCube-Controller genutzt, der für die Switch 2 veröffentlicht wurde.
Ach ja.
Der ja sowieso meiner Meinung nach grandios ist, weil der nämlich wirklich sehr gut in der Hand liegt und eigentlich original GameCube-Controller ist.
Ja, das
spielt sich halt genauso wie am GameCube mit dem Ding.
Mhm, toll. Mhm, kann ich mir vorstellen.
Deswegen finde ich es halt super und bin froh, dass ich mir den geleistet habe. Mhm. Kann ich nur empfehlen, wenn man die GameCube-Spiele spielen will. Für nur andere Spiele außerhalb des GameCubes ist er nicht ganz so geeignet, besonders weil die ZL-Taste für mich unverständlicherweise sehr klein ist, weil es die halt damals nicht gab.
Mhm.
Die ganzen neuen Tasten sind halt sehr klein gehalten, damit du die auch hast. Du hast einen C-Button und so, aber das ist der ZL-Button, den brauchst du im Spiel selbst ja sowieso nur, ums Menü zu öffnen bei den GameCube-Spielen.
Mhm, das stimmt.
Also du kennst ja dieses Overlay-Menü, das man öffnet in diesem...
Genau,
das machst du mit ZL, weil die Taste gab es vorher nicht, kann man gut nutzen.
Mhm.
Dadurch, dass die aber so klein ist und nicht identisch groß wie der ZR-Knopf, der ja auf dem GameCube nur Z hieß, kannst du ihn halt sehr schlecht für andere Spiele nutzen, die viele auf ZL Wert legen.
Verstehe, okay.
Oder den Knopf sehr schlecht nutzen. Also du kannst es geht, aber es ist nicht so geeignet.
Mhm.
Und deswegen... Ja, wollte ich nur mal hier an der Stelle auch loswerden.
Mhm, verstehe.
Der Controller ist super, wenn man GameCube-Spiele spielt. Für Nicht-GameCube-Spiele hängt es vom Spiel ab, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mhm. Also es ist auf jeden Fall wichtig zu erwähnen, finde ich, definitiv.
Genau.
Ja.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch zum letzten Spiel
über. Ja.
Dass wir auf der Switch 2 GameCube zum Launch der Konsole erhalten haben. Und da muss ich ehrlich sagen, ich verstehe, dass sie es drin haben. Ich finde gut, dass sie es drin haben, weil ich es wieder spielen kann.
Ja, genau.
Ich verstehe aber nicht, dass das seit Jahren in Gerüchten gehandelte und von vielen gewünschte und erhoffte HD-Remaster von der Wii U ursprünglich, glaube ich, war es?
Mhm.
Von Wind Waker?
Ja, Wii U, genau.
Wii U war es, ja. Mhm. Dass sie das nicht auf der Switch nochmal neu veröffentlicht haben, sondern jetzt auf der Switch 2. Das wird ja schon seit Jahren, genauso wie das damals
Twilight
Remaster von Twilight Princess gehandelt. Ich sag's mal so, ich bräuchte jetzt das von Wind Waker nicht zwingend, weil das habe ich damals auf der Wii U gespielt.
Mhm.
Twilight Princess habe ich leider nicht gespielt im HD Remaster.
Mhm.
Finde ich immer noch schade.
Genau, ich auch nicht.
Aber ich hätte halt ehrlich gesagt eher damit gerechnet, dass sie das doch noch veröffentlichen. Haben sie nicht. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte mir das echt gewünscht.
Mhm.
Und ja, jetzt haben wir es trotzdem halt über diesen Dienst für Abonnenten dadurch kostenlos, wenn man Erweiterungspass und halt überhaupt Abo hat, logischerweise.
Mhm.
Was ja auch in Ordnung ist. Allerdings fehlen halt die ganzen Erweiterungen, die das HD Remaster gebracht hat.
Genau.
Verbesserung gerade im Postgame. Aber gut, so viel wollte ich nur dazu anmerken. Mhm. Wir reden natürlich jetzt über Wind Waker an sich. Das ist ja auch 2003 erschienen, das ist Japan noch im Dezember 2002. Bei uns dann im Mai 2003, was schlichtweg logisch war, weil Spiele haben damals einfach noch ein bisschen gebraucht.
Das stimmt, ja.
Außerdem war es ja auch, ich glaube, sie haben es in stimmt nicht, in Europa haben sie es gemacht. In Europa haben sie es genau ein Jahr nach GameCube-Release veröffentlicht.
Ein Jahr später, okay.
Genau ein Jahr, auf den Tag genau. Wobei, nee, stimmt nicht ganz. Ich glaube, es war ein Tag früher, aber trotzdem. Also sie haben es ziemlich genau ein Jahr nach GameCube-Release veröffentlicht. Ich denke mal, das war auch so ein bisschen darauf abgestimmt.
Ja, also wenn man mir damals gesagt hat, dass das Spiele heutzutage zeitgleich in allen Gebieten rauskommen, da hätte ich echt gedacht, das kann nicht wahr sein. Weil das war, damals war es ja wirklich normal, dass Spiele ein Jahr brauchten, bis sie hier in unsere Gefilde gekommen sind. Oder länger sogar, wenn überhaupt.
Das stimmt. Aber gut, zum Spiel. Also ich muss halt ehrlich sagen, mir ist halt sofort aufgefallen, der grafische Unterschied zur HD-Version. Die HD-Version sieht einfach besser aus. Aber was sie hier gemacht haben, finde ich trotzdem sehr gut. Sie haben das schon grafisch so aufgewertet, dass das auf der Switch 2, die ja sogar bis zu 4K-Auflösung anzeigt, nicht verpixelt oder so aussieht.
Ja, aber ich muss sagen, ich mag auch die Originalgrafik. Die ist noch ein bisschen...
Ich auch.
Die ist auch ein bisschen cartooniger noch als die vom Remaster und irgendwie, weiß ich nicht, gefällt mir die
HD-Version ist bunter. Die Farben sind kräftiger.
Ja, das stimmt vielleicht, ja.
Was ist als Geschmackssache, ob einem das besser gefällt oder nicht.
Mhm.
Aber das ist halt so einer der Faktoren. Es gibt ein paar Effekte, gerade Wassereffekte, die in der HD-Fassung nochmal ein bisschen besser dargestellt sind.
Mhm, klar.
Mhm. Aber trotzdem, es ist ein wunderschönes Spiel, finde ich immer noch.
Definitiv. Und, es sieht fantastisch, auch heute noch fantastisch aus.
Und ich bin froh, es überhaupt wieder spielen zu können.
Mhm.
weil ich ja seit Wii U nicht mehr gespielt habe, habe ich natürlich auch schon sehr ausführlich gemacht, auch wenn ich jetzt nicht so viel Zeit drin verbracht habe, aus Zeitgründen.
Klar.
Es ist trotzdem ein fantastisches Spiel und ja, es ist halt Wind Waker. Wir haben ja schon mal über Wind Waker, es ist jetzt nicht das Thema, das komplett neu ist.
Nee, das Spiel sollte bekannt sein. Also es ist auch für mich noch eines der schönsten und besten Zelda-Spiele, auch heute noch. Ne?
Ja, ich möchte kurz anmerken, wir haben in Podcast 12 über Wind Waker damals gesprochen.
Gut, das ist ja schon 600 Podcasts her, vielleicht.
Ja, es ist schon 600 Podcasts her. War halt damals die HD-Version, also ganz früh. Wir müssten, ich weiß gar nicht, wie der Test dazu. Wir haben Retro-Test zu der GameCube-Version. Das merke ich am Ende nochmal an. Ja, aber sag du erstmal zu Wind Waker allgemein was.
Ja, also, ich wollte nur sagen, also das Spiel hat ja, nur so, bevor es überhaupt erschienen ist, kam der Grafikstil ja nicht gut an. Habe ich nie verstanden, muss ich sagen. Habe ich nie verstanden.
Ich auch nicht. Ich fand den von Anfang an wunderschön.
Richtig, genau. Und ich fand auch gut, dass die Entwickler da ihr eigenes Ding gemacht haben und nicht die Erwartung jetzt auch hoch ist. Wollen wir ein Zelda genauso haben wie Ocarina of Time, nur halt dann für den GameCube und so in besserer Grafik, sondern ich fand auch wirklich gut, dass sie wirklich was anderes gemacht haben. So, ne?
Ja, ich auch. Das Problem war, sie hatten vorher
diese Tech-Demo gezeigt. Die Demo, genau. Und dann haben alle gedacht,
die hat diese Erwartungen geweckt. Ich denke gar nicht mal, dass es so sehr Ocarina of Time war. Ich denke, das Problem war wirklich diese Demo.
Ja, das war mit Sicherheit einer der Faktoren, definitiv, auf jeden Fall. Und
weil da haben dann viele so gedacht, oh, wir kriegen so ein Zelda und das sieht ja geil aus und stimme denen zu. Haben wir dann später in gewisser Weise mit Twilight Princess bekommen.
Genau, das ich aber tatsächlich auch nicht so gut finde wie Wind Waker. Aber das ist ein anderes Thema. Ne?
Ja, also ich muss sagen, ich mag Twilight Princess sehr, sehr gerne.
Ich auch, aber ich
auch grafisch ist es wunderschön. Aber gut, persönliche Zelda-Vorlieben hat jeder.
Genau, ganz genau.
Ich mag beide Spiele.
Ja, sowieso. Eben, ganz genau. Ja. Also ich muss sagen, dass Wind Waker immer noch, das hat so eine schöne Sommeratmosphäre, will ich mal sagen. Man fängt auf der Insel, mal diese ganzen Inseln, das Meer, dieses blaue Meer, der blaue Himmel, die Wolken und so. Das hat halt so eine ganz eigene, tolle Atmosphäre und es macht auch so viel Spaß, dann da einfach irgendwie so mit dem Boot dann ein bisschen rumzufahren und alles zu erkunden und so. Und das ist halt so, ja, das ist dieser ganze Grafikstil und auch die Animationen, auch die Gegner, wie die reagieren und so und auf den Link reagieren und gucken und die Gesichtsausdrücke und ach, man, einfach toll. Also alles, ne? Also auch die Charaktere, diese unterschiedlichen Charaktere, die es gibt, so mit ganz viel Charme und Charisma und so. Und also immer noch ein fantastisches Spiel. Also lohnt sich auch heute noch, immer noch mal wieder durchzuspielen, finde ich.
Ja, ich sag nur Terry.
Genau.
Der Verkäufer.
Ja, zum Beispiel.
Mal Charakterbeispiel.
Ja, genau.
Was mir übrigens einfällt, die Gegner explodieren ja auf eine gewisse Weise.
Ja.
Diese Explosionsart erinnert mich hat mich ganz stark an die Explosionen, also die Bombenexplosionen und sowas, in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom erinnert.
Ja, das stimmt.
Die ja auch ein bisschen comichafter sind.
Ja, genau.
Und ja.
Ich denke mir mal, das war auch der Sinn der Sache, ne?
Ich könnte mir es gut vorstellen, ich weiß es nicht. Was ein bisschen gewöhnungsbedürftig bei dem Spiel ist die Kamerasteuerung. Wir können die Kamera drehen mit dem rechten Stick, also rechter Stick bzw. C-Stick, je nachdem, was für einen Controller ihr nutzt. Allerdings dreht die sich halt anders, als man es gewohnt ist heutzutage. Die dreht sich genau verkehrt.
Ja, stimmt, ganz genau, ja.
Das kann man, und das ist so eine Funktion, die ich sehr interessant finde, in dem Menü kann man die Steuerung komplett anpassen. In dem Switch-Ding. Da muss man wirklich nur das Overlay-Menü öffnen mit ZL.
Ja.
Und der Steuerung anpassen. Und da kann man dann wirklich die Steuerung anpassen, wie man es möchte. Und jede Taste, die es gibt, frei einer Funktion zuordnen. Und das für jedes Spiel einzeln.
Das finde ich richtig gut. Finde ich richtig,
ja.
Richtig gut.
Wollte ich auch noch anmerken, habe ich nämlich auch gemacht, ist die Kamerasteuerung für mich viel angenehmer bei Wind Waker, weil ich halt wirklich die Kamera so drehe, wie ich es gewohnt bin. Gerade links, rechts ist mir da wichtig. Oben, unten ist mir da gar nicht so wichtig gewesen. Damit kann ich mich anfreunden. Aber links, rechts fand ich ganz wichtig, dass das passt.
Ja, das stimmt.
Ja, aber da merkt man mal, was für ein Unterschied das damals noch war, weil das war auf dem GameCube halt normal, da kannte man das ja gar nicht anders und da hat man es einfach gemacht. Und heute ist man das so gewohnt, die Kamera zu steuern, dass man damit nicht mehr zurechtkommt, wenn die mal eben ein bisschen anders
sein. Das ist korrekt, das stimmt.
Ja. Ja, was gibt's noch zum Spiel zu sagen? Also es gibt natürlich auch ein paar Schwächen im Spiel, muss man sagen.
Ja.
Die ganze Welt besteht ja aus Inseln und viel Wasser. Also man ist sehr viel mit Schiff unterwegs. Das ist jetzt an sich nichts Negatives. Das soll jetzt nicht so klingen, als ob das jetzt schlecht wäre. Aber es ist halt schon viel Leerlauf dabei, wenn man zwischen den Inseln unterwegs ist.
Das stimmt.
Man findet mit der Zeit dann auch Möglichkeiten, sich die Fahrt ein bisschen zu vereinfachen durch die Lieder. Man hat ja diesen Taktstock des Windes und kann damit auch den Wind beeinflussen, was die Reisen auch verschnellert und so weiter. Aber es ist halt immer noch ein bisschen, wie soll ich es ausdrücken?
Man zuckelt halt so über das Meer halt.
Genau.
Ja.
Ja. Das ist in Ordnung, gehört zum Spiel dazu, haben sie aber halt in der HD-Fassung ein bisschen angepasst. Besonders besser in der HD-Fassung ist halt das Ende. Am Ende gibt es ja diese eine Quest, ich will sie jetzt nicht erwähnen, für alle, die das Spiel vielleicht doch noch nicht gespielt haben. Und da ist halt eine Quest, die haben sie halt in der HD-Fassung deutlich angenehmer gestaltet, weil die sich halt hier sehr zieht in der Originalversion und
das
so weiter.
Das stimmt, ja.
Das fehlt mir. Ich weiß gar nicht, es gab, glaube ich, auch ein paar kleinere Neuerungen, ein paar neue Spielelemente. Ich weiß noch nicht mehr genau, was sie da neu hinzugefügt hatten. War jetzt nichts Wichtiges, sage ich direkt. Also nichts, was jetzt wirklich relevant wäre. Das waren eher so was weiß ich, neue Bonus-Sachen oder sowas. Ja, genau.
Genau, aber das stimmt schon. Und es gibt halt auch ein Dungeon, das man dann mehrmals auch besucht, ne? Kann man halt auch gegebenenfalls kritisieren, aber ja, das finde ich jetzt auch okay in diesem Fall noch.
Ja, also ich muss sagen, was ich ein bisschen auch sehr nervig fand, muss ich ja leider so sagen, ist der Anfang, der allererste Dungeon, in den man reinkommt.
Ja.
Der ist schon ein bisschen eigenwillig.
Ja, man hat kein Schwert, kein Nix und nichts.
Genau, man hat kein Schwert, man darf sich nicht erwischen lassen und so weiter. Die haben halt in dieses Spiel sehr früh einen Stealth-Abschnitt reingepackt, der auch ein bisschen frustrierend sein kann und damit zu einem, sage ich mal, Hindernis werden kann für das Spiel, für Neulinge.
Das
oder
stimmt.
Für das einzige Spiel.
Das stimmt. Und
das habe ich nie ganz verstanden, diese Entscheidung.
Ja.
Und
ja, ich meine, Link ist halt auch nicht Solid Snake, ne? Und deshalb funktioniert Stealth jetzt auch nicht, ist okay, ne? Aber, ne, also ich meine, ich finde es auch komisch, aber ich finde das allgemein oft ein Problem von Zelda-Spielen. So der Anfang, ich meine, von Twilight Princess hat ja auch einen sehr langatmigen Anfang, aber aus einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Grund. Ne?
Das stimmt.
Ja.
Wobei ich sagen muss, da hat mich der Anfang nie so sehr gestört wie, also ich muss sagen, gestört ist in Anführungszeichen zu setzen hier. Ich finde auch den bei Wind Waker jetzt nicht schlimm oder sowas. Ich verstehe die Designentscheidung nur nicht. Die habe ich bei Twilight Princess halt ein bisschen stärker nachvollziehen können. Ich sehe den Sinn in dem, was sie da bei Twilight Princess haben. Deswegen stört es mich weniger. Oder deswegen fällt es mir weniger, nicht negativ auf, sondern es wirkt sich weniger aus, dass ich jetzt drüber rede.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber wie gesagt, es ist jetzt kein großer Kritikpunkt oder was weiß ich, irgendwas, was das Spiel schlechter macht. Das ist Meckern auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
Das stimmt. Aber das stimmt schon. Ja. Und jedes Mal dann auch wieder, wenn man das Spiel anfängt, dann wieder dadurch zu müssen, es ist halt so ein bisschen so ein kurzer Stopper zwischendurch. Das stimmt,
genau.
Das stimmt schon, ja.
Ja. Ansonsten muss man halt sagen, es ist ein typisches Zelda-Spiel. Also typisch Zelda 3D-Spiel. Wir haben unsere Schwert, wir kriegen unsere Items, die wir einsetzen können. Wir erkunden die Welt, wir erkunden Dungeons und so weiter und so fort. Ja.
Genau.
Genau.
Genau, sammeln Gegenstände. Genau, es ist, wie gesagt, ganz illustre Gestalten. Ist das nicht auch das erste Spiel in den Tingle? Ah, nee, Tingle kam schon in Majora's Mask vor, stimmt. Nee. Okay.
Tingle kam es erstmal in Majora's Mask vor, ja. Genau.
Ja.
Hier ist er dann wieder drin. Ich weiß gar nicht, ob Tingle außerhalb von denen, es könnte der zweite Auftritt von Tingle gewesen sein.
Wahrscheinlich.
Bin mir jetzt aber nicht mehr 100% sicher.
Ich auch nicht, aber wäre plausibel auf jeden Fall.
Nee, ich glaube, ich überlege gerade, ist die Frage, welches Spiel, wäre ja auch in The Four Swords Adventure drin. Es ist die Frage, welches Spiel war zuerst da? Allerdings sind es auch nicht die einzigen Spiele. Er war ja auch in Oracle of Ages war er.
Stimmt, da ist auch noch drin. Richtig, stimmt. Ja.
Und in Minish Cap dann auch nochmal am Ende. Ja. Ich weiß gar nicht, aber wann, war der danach nochmal in Spielen?
Außer in seinen eigenen, glaube ich, dann nur noch, ne? Oder?
Ja, gut, die eigenen sind aber so ein Sonderfall. Ja, ja. Ganz ja, besonderer. Ja,
genau. Ganz genau.
Ja. Aber ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht, ob Tingle. Er war in Phantom Hourglass, Spirit Tracks, Skyward Sword als Gast, also ganz kurz so Cameo drin. Das ist halt, ja, nicht wirklich das Charakter.
Mhm.
Muss aber auch sagen, er passt in viele Zelda-Spiele gar nicht rein. Also in Skyward Sword hätte er seltsam gewirkt, in Breath of the Wild, in Kingdom Kingdom kann man ein Kostüm von ihm finden, das ist aber auch alles. Mhm. Da wird er auch, glaube ich, ein bisschen seltsam wirken als Charakter in den Spielen.
Das stimmt vielleicht, weil die, ja.
Man muss sagen, er ist eher in den cartoonigeren Zelda-Spielen drin, weil es gab ja eine Zeit lang auch diese cartoonigeren Zelda-Spiele, vor allem nach Wind Waker, hat es ja mit den DS-Spielen, aber dann auch mit Minish Cap und so weiter. Oracle of Ages und Seasons hatten das auch ein bisschen. Aber obwohl er in einem der düstersten Zelda-Spiele vorgestellt wurde mit Majora's Mask,
das stimmt,
passt er besser in die nicht so ernsten, oder ernst ist ja immer relativ zu sehen, aber in die etwas verspielteren.
Ja,
ich hoffe, man weiß, was ich meine damit.
Mhm.
Also er passt besser in den Wind Waker als in den Twilight Princess zum Beispiel, meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt schon, ja.
Wobei man im Zweifelsfall alles irgendwie umsetzen kann.
Ja, letztendlich schon, ja.
Ich meine, Zelda
ist ja auch ein bisschen noch dafür bekannt, für die abgefahrenen Charaktere auch, ne? Für die etwas schrulligen, abgefahrenen Charaktere.
Es wäre halt auch schade, wenn Tingle vergessen werden würde, abseits von, ja, Link kriegt ein Kostüm von.
Ja, finde ich auch. Also der muss
das,
eigentlich.
Das sollte jetzt nicht passieren.
Nee, der muss definitiv nochmal auftauchen, auf jeden Fall.
Ja. Aber gut, wir wollen jetzt schon nicht die ganze Zeit nur über Tingle reden. Wie das Spiel läuft, genauso die anderen beiden Spiele, sehr gut auf.
Ja.
Auf der Switch 2 sieht, wie gesagt, auch sehr gut aus von der Auflösung und allem her.
Ja, definitiv.
Also kann man sich überhaupt nicht beschweren.
Nee.
Kann man sehr gut spielen. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube, es hat keinen 16:9 Modus. Dafür war es ein zu frühes Spiel.
Nee, hat es tatsächlich nicht. Es ist, es hat 4 zu 3.
Meine ich nämlich.
4 zu 3.
Zwar ist der frühen Spiele und die haben erst später diese. Leider, muss man ja sagen, später erst die 16:9 Modi auf dem GameCube hinzugefügt.
Mhm.
Wobei, immer noch gut, dass es sie überhaupt reingeschafft haben.
Mhm, ja.
Ja. Nee, aber, ja, immer noch ein sehr schönes Spiel, das meiner Meinung nach ist jetzt natürlich auch sehr persönlich beste Spiel der drei, die da zum Anfang reingekommen sind.
Mhm, ja.
Allerdings ist es auch ein bisschen schwer, einen Zelda mit einem Soul Calibur und F-Zero zu vergleichen.
Ja, ja, klar.
Das ist eigentlich fast schon unmöglich. Ich sag einfach, es sind drei sehr, sehr gute jeweils in ihrem Genre und Bereich.
Genau. Und auch sehr halt auch sehr unterschiedliche Spiele. Ne?
Ja, genau. Und das ist das Gute dabei. Haben sie ja auch gezeigt, die beiden nachfolgenden Spiele, die dann später erschienen sind, über die wir dann demnächst auch noch im Zuge eines Retro Roundups reden werden, sobald dann ein drittes Spiel da ist, sind ja Mario Smash Football und Shibirobo und damit auch nochmal komplett anderen Fußballspiel. Und Shibirobo ist ja ein sehr eigenwilliges Adventure-Spiel.
Richtig, ganz genau. Also sehr ungewöhnliches Spiel auch tatsächlich. Ja, insgesamt.
Genau, und ich bin mal gespannt, was wir als nächstes kriegen. Das kann man ja mal ganz kurz anreißen.
Mhm. Also ich rechne...
Bevor wir darauf kommen, nochmal ganz kurz zu den drei Spielen. Ja. Ich meine, wir können ja sagen, wir empfehlen sie eh alle.
Sowieso.
Glaube ich.
Sowieso.
Keine Frage.
Ja.
Es sind alles drei sehr gute Spiele. Sie sind zu Recht bei den ersten Spielen dabei gewesen, einmal weil es eine sehr schöne Abwechslung dadurch ergibt sich und weil ja halt hohe Qualität direkt zum Anfang gegeben ist.
Genau, das war auch sicherlich der Grund.
Außerdem haben sie halt damit auch drei sehr frühe GameCube-Spiele aus dem ersten Jahr des GameCubes oder aus den ersten anderthalb Jahren des GameCubes veröffentlicht, was denke ich auch so ein bisschen die Absicht war, würde ich jetzt mal vermuten. Ne?
Mit Sicherheit.
Mit Smash Football haben sie dann ein späteres Spiel veröffentlicht, das kam ja glaube ich 2005 dann und Shibirobo müsste das erste Spiel, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, auch 2005 gewesen sein.
Mhm.
Ja, genau. Werfen wir mal ganz kurz nochmal einen Blick in die Zukunft, also wirklich nur ganz, ganz kurz. 5 Spiele sind auch angekündigt. Ich gehe davon aus, dass Nintendo erst diese 5 veröffentlichen wird, bevor dann andere kommen.
Die gehe ich auch von
aus, dass wir weiterhin monatlich ein Spiel auf dem GameCube bekommen. Also, zusätzlich kommen natürlich noch andere Spiele auf Super Nintendo, ja, NES und so weiter.
Genau.
Mal abwarten, was das nächste Spiel wird. Ich tippe ja im September, wie gesagt, ich tippe, das ist jetzt eine reine Vermutung, auf Super Mario Sunshine.
Das ist möglich. Und ich glaube, dass Luigi's Mansion im Oktober kommt. Das wird Sinn machen.
Genau, würde ich es auch sagen. Mario Sunshine deshalb jetzt, weil wir im September, ich kriege gerade das Datum nicht zusammen, ich glaube 14. September, ist 40 Jahre Super Mario Brothers auf dem NES.
Ja.
Da würde es sich halt anbieten, wenn Nintendo dann hier in den Service einen Super Mario Sunshine reinpackt.
Wird, das stimmt, auf jeden Fall. Ist auch ein schönes Spiel. Ja. Ich mochte es ja immer. Also ich mochte es immer.
Genau. Gab es auf der Switch natürlich in dieser zeitbegrenzten Collection, die ja vor 5 Jahren zum 35. Mario Brothers Jubiläum erschienen ist.
Vielleicht meinen die auch immer mal sowas Ähnliches, kann ich mir auch vorstellen.
Ja, bin im Abwarten. Bin ich momentan ein bisschen skeptisch, aber ausschließen kann man es nicht. Aber ich wollte dazu eigentlich sagen, dass es vielleicht sogar besser ist, wenn jetzt Super Mario Sunshine nochmal in der Version,
ja,
in keinem Fall auf der Switch-Version, war es ja leider ein bisschen abgeschnitten.
Das stimmt, ja.
In manchen Szenen.
Das stimmt.
Aber gut. Die anderen Spiele, wir haben es schon erwähnt, Mario Sunshine und Luigi's Mansion sind bereits angekündigt. Ansonsten haben sie noch Fire Emblem Path of Radiance angekündigt. Und Pokémon Colosseum und Pokémon XD.
Okay.
Bin ich mal gespannt, wie wir die Spiele bekommen. Gerade auf Pokémon XD und Fire Emblem freue ich mich. Fire Emblem habe ich damals unglaublich gerne auf dem GameCube gespielt, aber nie beendet. Und Pokémon XD wollte ich immer spielen, konnte es aber nicht spielen. Deswegen sind das so zwei Spiele, auf die ich mich sehr freue da. Ja. Aber gut, wird dann in Zukunft natürlich weitere dieser Podcasts geben. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht am Ende Nintendo sagt, ja, die 10 Spiele bekommt ihr in dem Dienst und das war's.
Und das war, und tschüss, wir machen Schluss. Da glaube ich aber nicht. Ich meine,
glaube ich auch nicht.
Nee, ich meine, die versorgen ja auch die anderen Dienste immer wieder mit neuen Spielen. Deshalb.
Genau. Ne? Weil man muss halt sagen, so oft erscheint, ja, sie hatten ja mal eine Zeit lang, war es ja deutlich regelmäßiger, dass da Spiele erscheinen.
Das stimmt, ja.
Und gerade die größeren Konsolen, nenne ich sie jetzt mal, kriegen ja dann doch nicht so viele Spiele.
Ja, das wobei, stimmt, ja. Das stimmt
schon. Wenn man sich mal die Liste der Spiele für N64 anschaut, sind es auch schon einige mittlerweile.
Ja. Und ich finde auch gut, dass die jetzt zum Beispiel für Super Nintendo auch recht außergewöhnliche Spiele nochmal bringen, wie jetzt diese Koei-Strategiespiele da, Nobunaga's Ambition oder Uncharted Waters oder so. Das finde ich auch ganz, ganz interessant.
Ja, finde ich auch. Deswegen einfach mal abwarten, was dann noch alles so kommt, auch in den anderen Diensten. Wir werden, wie gesagt, allgemein Retro Roundup jetzt versuchen, etwas häufiger zu bringen und dann auch immer wieder mal einen Blick auf diesen Nintendo Switch Online-Dienst, der ja mittlerweile offiziell Nintendo Classics heißt.
Mhm.
Hat Nintendo ja zum Launch der Switch 2 umbenannt in Nintendo Switch, in Nintendo Classics.
Ja.
Diese ganzen Sachen, also Nintendo GameCube, Nintendo Classics, Nintendo 64, Nintendo Classics, so heißt die Apps dann auch. Und ja. Wir werden auch zukünftig regelmäßig Tests zu Retro-Spielen auf der Webseite haben, n-back.org.
Mhm.
Da findet ihr unter anderem aktuell Tests halt zu den GameCube-Spielen, die erscheinen oder erschienen sind, muss man genauer sagen. Chibi-Robo, der Test, entweder ist er schon erschienen, wenn ihr den Podcast hört, oder er kommt jetzt demnächst. Auch zu Mario Paint, das letzte Super Nintendo-Spiel, das da groß erschienen ist, haben wir einen Test. Nur so als Hinweis, dass ihr da auch ausführlich auf unserer Webseite mit den Spielen, die Nintendo dort veröffentlicht, in Testform die berichten.
Mhm. Ja, genau. Ganz genau.
Und ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr mit dem Podcast hier Spaß hattet, wir euch ein bisschen die Spiele näher bringen konnten und ihr vielleicht jetzt auch Interesse habt, die mal selbst auszuprobieren. Natürlich ist immer das Abo die Hürde dabei, das verstehe ich.
Ich meine,
ich will auch niemanden zu einem Abo überreden oder
wie
sowas.
Wie viel ist es im Jahr?
Das ist jetzt eine gute Frage. Es hängt auch ein bisschen davon ab, was für ein Abo du abschließt.
Das Normale und das Plus gibt's ja, ne?
Ja, es gibt erstmal das normale Abo und das Plus-Abo.
Mhm.
Dann gibt es noch, es gibt das normale Mitgliedsabo kostet, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich glaube 20 Euro. Da gibt es noch die Plus-Variante, die ist, glaube ich, 40 Euro.
Mhm.
Im Jahr muss man sagen, wir reden hier nicht von Monatspreisen, wir reden hier von Jahrespreisen, damit deutlich günstiger als alle anderen Dienste dieser Art. Wenn ihr aber ein Familienabo abschließt, also ihr könnt auch Familienabos abschließen, ab 2 Personen rechnet sich das. Weil im Familienabo zahlt ihr für die normale Mitgliedschaft 34,99. Also schon mal 5 € im Vergleich zu 2 Einzelmitgliedschaften gespart.
Mhm.
Und im Erweiterungspaket Abo 69,99, das sind dann schon 10 € im Vergleich zu 2 Einzel-Erweiterungspaket-Mitgliedschaften. Allerdings müsst ihr halt hier auch wissen, ihr müsst einen Nintendo Switch Familiengruppe einrichten, in der, glaube ich, bis zu 8 Mitglieder sein dürfen und die entsprechenden Regeln von Nintendo befolgen und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie das alles geht und so weiter. Ja.
Genau.
So viel nur da auch als Hinweis zu. Ist natürlich jedem überlassen, ob ihr das wollt. Ausprobieren könnt ihr das Ganze auch. Wenn ihr noch das nicht hattet auf der Webseite von Nintendo, könnt ihr zumindest aktuell, ich weiß nicht, ob das jetzt dauerhaft ist, eine 7-tägige kostenlose Testphase aktivieren. Ja. Genau. Wir wollen auch keine, ich sag dir direkt, wir kriegen dafür nichts von Nintendo, dass wir das erklären. Wir wollen da jetzt auch keine Werbung für machen oder sowas. Wir wollen euch nur hier erklären,
genau,
wie ihr diese Spiele spielen könnt. Darum geht's uns dabei eigentlich. Also, dass ihr wisst, wann und wie ihr die Spiele spielen könnt und unter welchen Bedingungen, weil das sollte natürlich ja auch klar sein. Natürlich gibt's auch andere Möglichkeiten. Ihr könnt versuchen, die Spiele gebraucht für euren Gamecube zu bekommen. Dann sind die teilweise aber recht teuer. Gerade Chibi-Robo ist ja ein sehr teures Spiel. Und genau. Das wollten wir euch hier nur so mitgeben, dass ihr das wisst.
Genau.
Die meisten werden es wissen, aber für alle, die es halt nicht wissen, nochmal so als Info dazu. Damit sind wir mit dem heutigen Podcast-Thema durch und kommen zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Markus, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Was habe ich letzte Woche gespielt? Ich habe 2 Spiele gespielt letzte Woche. Einmal Senua's Saga Hellblade 2. Das habe ich sogar durchgespielt. Ich meine, das ist auch kein sonderlich langes Spiel. Hast du es auch gespielt?
Nein, ich habe nicht mit dem ersten Teil gespielt.
Ach so, okay.
Auch wenn ich ihn besitze. Ich besitze ihn schon lange.
Okay, verstehe. Aber du weißt, worum es geht, ne?
Ja, ich weiß, worum es geht.
Genau.
Also zumindest im ersten Teil.
Genau, ich meine, der zweite Teil ist jetzt auch wirklich die Fortsetzung davon. Und also, ja, das Spiel hat natürlich viele Kritiken bekommen, weil es letztendlich sehr viele Schauwerte hat, aber wenig Gameplay oder so. Also, was heißt wenig? Also, das Gameplay ist relativ simpel, so sozusagen, ne? Aber ich finde das halt unglaublich gute audiovisuelle, also unglaublich gutes audiovisuelles Erlebnis. Man sollte es zumindest einmal gespielt haben, finde ich. Also so von der Grafik her ist das somit das Beste, was ich bis jetzt irgendwo gesehen habe. Es ist wirklich sensationell gut. Und wo wir eben von Soul Calibur gesprochen haben, so ein, das war ja noch so der Grafikflash so an Ende der 90er. Und das gibt's heute nicht mehr so oft. Aber Hellblade 2, finde ich, ist noch mal so eins. Das andere Spiel, was ich die Woche gespielt habe, genauso, aber da kommen wir gleich zu. Aber also Hellblade 2, also man spielt halt die Senua und das Spiel hat halt auch einen Fokus so ein bisschen auf die Psyche von dem Hauptcharakter, weil sie halt unter einer Psychose leidet und das soll halt quasi auch so ein bisschen das Ganze widerspiegeln. Ich finde es sehr gut gelungen, weil die haben halt auch mit Menschen zusammengearbeitet, die daran leiden und haben das Ganze halt in diese nordische Mythologie-Thema auch so ein bisschen verfrachtet. Und also es ist wirklich sehr, sehr audiovisuell, sehr beeindruckend. Hier ist es recht kurz, ich würde sagen so 5-6 Stunden ungefähr, kann man durch sein, aber da sind ein paar Szenen drin, die sind echt unfassbar gut gemacht. Also man muss es wirklich mit Kopfhörern spielen, und man wirklich sich auch die Zeit dafür nehmen, dann, also es ist wirklich, wirklich sehr gut. Das Kampfsystem ist relativ simpel gestrickt, finde ich, vielleicht auch ein bisschen zu simpel, aber allein um irgendwie das mal so zu erleben, ist es auf jeden Fall, finde ich, lohnt sich das. Aber wie gesagt, es ist halt ein kurzes Spiel und da muss man sich dann halt schon überlegen, ne, ob man es dann auch spielen will, wirklich, das ist ja 6-7 Stunden oder so, also länger dauert's tatsächlich.
Ja,
genau.
Finde ich aber in Ordnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag es, wenn Spiele nicht zu lang sind, wenn sie denn ja ihre Geschichte auserzählt haben. Spiel kann auch gerne 100 Stunden sein, wenn es wirklich dann für 100 Stunden auch unterhält und Spaß macht.
Ja, genau.
Und nicht irgendwie die Hälfte der Zeit einfach nur Füller sind.
Mhm.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja ein Fan von Assassin's Creed.
Mhm.
Und gerade Odyssey, was ja als eines der größten Assassin's Creeds gilt, hat mich aus irgendeinem Grund mit allem, was drin war, gepackt. Ich habe das ja über ewige Zeiten gespielt, die DLCs gespielt. Das schafft aber nicht jeder Teil von Assassin's
Creed. Ja, genau.
Warum auch immer es gerade Odyssey geschafft hat, ich kann es nicht mehr.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht auch dieses Griechenland-Setting und so, das hat natürlich
Ich glaube, das Griechenland-Setting und die Hauptfigur Cassandra, die bei Cassandra gespielt, haben sehr viel dazu beigetragen.
Definitiv. Also Ja, also kann ich, also ich habe Odyssey tatsächlich auch noch nicht gespielt, aber so was ich so gehört habe, auch dass Cassandra Mann als Hauptcharakter halt ansehen sollte und nicht den anderen, wie auch immer er heißt, von dem habe ich das.
Alexios.
Okay. von dem habe ich aber so wenig gehört, deshalb, aber ja, ne, das ist also, genau, manchmal packen einen dann auch lange Spiele dann auch, ne?
Ja, man kann wählen am Anfang, aber Alexios ist der unbeliebtere
von mir. Genau. Kann ich aber auch verstehen, also bei allem, was ich da so gesehen habe. Ja, und das andere Spiel, was ich gespielt habe, das ist auch ein Spiel, was ein bisschen länger ist. Das ist Death Stranding 2 on the Beat.
Ja.
Ja. Auch absoluter Grafikhammer. Ich würde sagen, auch zusammen mit Hellblade 2 wirklich mit das grafisch Beste, was ich bis jetzt irgendwie gesehen habe. Und ich habe auch den ersten Teil sehr gerne gemocht. Also ich habe den knapp 100 Stunden gespielt, glaube ich. Der zweite Teil ist das mehr vom Gleichen, aber besser, würde ich sagen. Es ist noch ein bisschen alles verfeinert. Und genau, also das finde ich auch das hat auch so eine gewisse, es strahlt auch genauso wie eben von Wind Waker gesprochen hat, dass das so ein cozy Spiel irgendwie ist. Das ist Death Stranding bei mir auch irgendwie. Ich mach das so, ich habe dann irgendwie eine Lieferung, die ich irgendwo abgeben muss, und dann plane ich meine Route und dann laufe ich oder fahre ich diese Route halt ab und genieße die Landschaft, irgendwie die Umgebung. Gut, gibt natürlich auch immer wieder Gegner und keine Ahnung was. Aber es ist unglaublich entspannend teilweise, finde ich. Also ich spiele das auch unglaublich gerne, auch mit den ganzen Gadgets und so weiter. Die Story sowieso. Ich meine, Hideo Kojima mag ich sowieso. So, der kann auch so abgefahren sein, wie er will, desto besser. Deshalb, ich freue mich darauf. Ich habe jetzt 6 Stunden gespielt. Ich denke mir mal, ich bin jetzt an der Stelle, wo es richtig losgeht, würde ich sagen. Und genau, deshalb freue ich mich da auch noch auf sehr viel mehr. Weil das denken wir mal, dass der zweite Teil wird ähnlich lang sein wie der erste. Ne? Genau, was hast du denn gespielt?
Ja, ganz kurz angemerkt zu dem Spiel,
ja?
Zu Death Stranding 2. Mhm. Selbe Faktor wie bei Hellblade.
Mhm.
Ich besitze den ersten Teil, habe bis heute nicht gespielt.
Ja, also auch den Director's Cut vom ersten? Oder?
Ja, ich hab den Director's Cut.
Ah ja, dann müsstest
du... Entweder habe ich nur, oder ich kann durch PS Plus drauf zugreifen.
Genau.
Ich müsste den Director's Cut eigentlich am PC auch besitzen,
genau.
Glaube.
Also wenn, dann solltest du auf jeden Fall auch den Director's Cut spielen vom ersten.
Ja, ich muss mal gucken, ob ich die Zeit mir dafür irgendwann nehme.
Mhm.
Ja. Aber gut,
mhm.
Ja, was habe ich gespielt?
Ja.
Ich werde es ein bisschen kurz machen.
Mhm.
Ich habe einiges gespielt die Woche, bin ich ganz ehrlich. Ich habe wirklich viel Zeit verbracht in verschiedenen Spielen.
Mhm.
Ich habe ein bisschen Donkey Kong Bonanza weitergespielt.
Mhm. Ja, schön, sehr schön.
Gefällt mir noch sehr gut. Also ich mag das Spiel einfach.
Auf jeden Fall.
Ich habe außerdem Vlad Circus Curse of Asmodeus gespielt.
Aha, okay.
Das ist ein Adventure. Zweiter Teil erzählt allerdings eine Vor- bzw. Parallelgeschichte. Ist mit Horror, also es ist Horrorstimmung, aber es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie Gegner hat oder es gibt Stellen, an denen kann man sterben, ja, es gibt Ratten, die einen Schaden zufügen, aber es ist nicht so, dass man jetzt die Schockmomente oder sowas hat.
Aha.
Es lebt eher von der Stimmung und von der Geschichte. Ist jetzt vielleicht nicht das beste Adventure, das ich bisher gespielt habe, aber hat ein paar gute Rätsel, die Stimmung passt, ich mag den Pixels-Art-Stil. Hat mir Spaß gemacht. Ich war nach so 4 Stunden durch. Bis 5 Stunden.
Das ist dann auch wieder, ne? Wie gesagt, ich finde, man braucht doch manchmal wirklich kurze Spiele. Man kann auch nicht die ganze Zeit nur so 100 Stunden Bomben spielen. Geht halt nicht.
Ganz genau, ja.
Ne?
Aber ich spiele perfekt die Spielzeit. Ich habe gesehen, dass es auch in 3 Stunden schaffbar ist. Also, und zwar nicht so, dass man alles weiß, sondern wenn man halt einfach ein paar Stellen nicht so trödelt wie ich oder einfach ein, zwei Sachen ein bisschen besser hinbekommt oder schneller auf die Lösung kommt, dann kann man das auch schneller durchspielen, denke ich. Also ich denke mal, in 3 Stunden schafft man das auch. Ist aber vollkommen in Ordnung, wie ich finde. Dann habe ich noch als zweites, was ich heute erwähne, Demon Cross Machina Titanic Scion, die Demo-Version
gespielt. Ja, ja.
Erscheint er jetzt am 5. September.
Mhm.
Freue ich mich schon sehr drauf. Mecha-Spiel, das allerdings durch die Veränderung der Mechas, die jetzt mehr Exosuits gleichen, sich teilweise fast eher wie ein Character-Action-Spiel à la Bayonetta oder Devil May Cry spielt, manchen Punkten.
Mhm.
Was schon sehr lustig ist, wenn du da in so einem Mecha dein Schwert schwingend Kombos aneinander reißt.
Okay, cool.
Macht Spaß, finde ich, hat mir gefallen. Die offene Welt gefällt mir auch. Es ist keine Open World im Klassischen, weil es so mehrere Regionen geben soll, die dann aber jeweils für sich offen sind.
Ah, okay.
Bin ich mal gespannt, man kann halt in der Demo jetzt, also ich hab schon so 8 Stunden in der Demo verbracht,
mhm.
Muss ich dazu sagen.
Ja.
Also Demo ist jetzt nicht, also hat einige Nebenquests, man kann da viel Zeit drin verbringen, man kann auch viel schneller spielen. Ich habe mir auch die mehr verschiedene Spielmechaniken angeschaut. Gibt es eine Vorschau dazu auf unserer Webseite?
Ja, dann.
m-mac.org, da gehe ich auf die einzelnen Mechaniken auch ein bisschen genauer ein. Hat mir sehr gut gefallen, meine Vorfreude auf das Ding ist dadurch noch gewachsen. Man kann die Demo auch noch im eShop problemlos runterladen auf der Switch 2, ist ja, erscheint ja für die erste Switch nicht. Und spielen, der Spielstand wird übernommen in die Vollversion.
Ah, das ist gut.
Also, genau, und da das ja jetzt schon Stand Podcast-Veröffentlichung in 2 Tagen erscheint, ist es vielleicht einen Blick wert. Ja, genau. Das war dann aber auch alles, was ich für heute erzählen will, was ich gespielt habe. Und damit sind wir für den heutigen Podcast durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.